Kurvendiskussion, der Motorrad-Podcast.
Hallo, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Vor vielen Folgen habe ich ja mal behauptet, wir würden keine Folge mehr zu einzelnen Motorrädern machen. Höchstens zu einer ganzen Baureihe. Aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Und diese Folge über die BMW R1300 RS ist eine solche Ausnahme. Und warum, das hört ihr gleich. Ich bin Ferdinand Heinrich Steige, Motorradreiseredakteur und Podcaster. Und ich freue mich auf eine weitere Folge mit meinem Co-Host und PS-Redaktionsleiter Johannes Müller.
Hallo Ferdi, hallo in die Runde.
Ja, Johannes, bevor es so richtig losgeht, habe ich gesagt, wir machen nochmal wieder eine kleine Postecke. Wir hatten ja zum Beichten aufgerufen, du wirst dich erinnern.
Die Schraubersünden.
Ja.
Richtig, ja.
Ich hatte ja, wie gesagt, ich hatte ja befürchtet, da schlagen jetzt alle die Hände über dem Kopf zusammen, aber ganz im Gegenteil. Und ich habe ein paar ausgewählt, weil natürlich es wiederholt sich ein bisschen. Also gerade dieses Thema Drehmoment, falsches Drehmoment muss man sagen. Einstellen, da war ich nicht der Einzige. Und ich würde aber gern mit einer etwas längeren Geschichte vom Ole starten. Das war nämlich sein erster Hörerbrief sozusagen.
Okay.
Obwohl er schon länger zuhört. Er schrieb, das Setting ist folgendes. Also man kann sich es gut vorstellen. Offener Tiefgaragenplatz mit schlechter Beleuchtung. Mit dem Auto 15 Minuten von der Wohnung weg. Suzuki SV650 S Baujahr 2002. 4 Wochen bis zum Trackday in Oschersleben. Gute Voraussetzungen, oder?
Ja, erstmal reichlich Zeit, aber ja. Wir werden sehen, ja.
Genau. Er schreibt dann, die Idee, ich habe ja noch Zeit satt, also einen Service machen, unter anderem Ventilspiel kontrollieren. Das Problem, mir reißt beim Rausschrauben die vordere Zündkerze ab. Die Hälfte von der Zündkerze ist natürlich drin geblieben. Das ist natürlich nur passiert, weil der Vorbesitzer die Zündkerze extrem festgezogen hat.
Der Vorbesitzer.
War es der Fabi vielleicht?
Da ist er wieder, der Vorbesitzer.
Und sie dann etwas festgemodert ist. Gut, also Zylinderkopf runtergeschraubt, auf dem Tiefgaragenstellplatz mit Taschenlampe zwischen Kopf und Schulter eingeklemmt. Übrigens, der absolute Geheimtipp, mache ich mittlerweile LED-Kopflampe von Skitouren gehen oder so. Mega hell, Hände frei.
Genau. Ja, Stirnlampe, Gamechanger.
Ja. Dann Schraubenausdreher ging nicht, also mit Akkuschrauber auf dem Küchentisch in der Wohnung die Reste der Zündkerze ausgebohrt. Sehr zur Begeisterung meiner damaligen Freundin. Dann noch freihand ein neues Gewinde geschnitten und einen Helicoil-Einsatz rein. Überraschung, es war alles schief. Ist nicht editiert übrigens, hat er alles. Gut, also neue Dichtungen gekauft und alles wieder eingebaut. Das ging auch alles. Es war wohl so eben gerade genug. Also Probefahrt. Jetzt 2 Tage vorm Trackday und hey, alles funktioniert. Aber irgendwo kommt Öl raus. Ja super, rumgesucht und gefunden. Es kommt von den Zylinderkopf-Deckeldichtungen im Bereich der Nockenwellen, wo die irgendwie immer undicht sind. Noch 1 Tag zum Trackday. Ich habe dann in einer Nachtschicht die Zylinderkopfdeckel wieder runtergeholt und radikal eingeklebt. Die Probefahrt war dann im Fahrerlager und es war alles dicht.
Puh.
Mein Pfusch hat übrigens noch diverse Trackdays überlebt. Ich habe eigentlich immer nur darauf gewartet, dass der Motor kaputt geht, ging aber nicht. Ich habe sie dann mit 95.000 Kilometern auf der Uhr irgendwann verkauft. Und die Reparatur war bei etwa 70.000 Kilometern.
Wow, da steckt vieles drin, ja. Was wir schon angerissen haben, gell? Der Vorbesitzer, der Pfusch, der dann am Ende am längsten hält.
Ja.
Oh, herrlich.
Dann etwas, das nächste Beispiel ist etwas kürzer. Der Friedbert hat uns 3 Beispiele geschickt, die auch ganz exemplarisch sind. Erstens, spät von der Geschäftsreise gekommen, morgen geht's auf Tour, schnell noch die Bremsbeläge vorne an der K1200 RS zur Sicherheit gewechselt. Alles gut. Morgens das gepackte Motorrad aus der Garage gefahren. Warum quietscht das so? Kaum zu glauben, die Beläge waren mit der Stahlplatte zur Scheibe eingebaut. Das habe ich auch schon ein paar Mal gehört.
Ja, das merkt man dann schnell.
Ja, im besten Fall vor der ersten Kurve. Ist auch so ein Ding, alles was so mit Radausbau ist und dann, wenn man dann vergisst, die Bremsbeläge da anzulegen, das merkt man dann auch in der ersten.
Ja, das merkt man sofort dann sogar.
Dann das zweite Beispiel, einen sehr preiswerten Drehmomentschlüssel von Snap-on erstanden. Edelware, aber leider in Inch-Pound. Kein Problem, eine Tabelle hat er sich mit der Umrechnung der Werte gemacht. Nach Ventilspielkontrolle, Kettenräder auf den Nockenwellen ordnungsgemäß mit, ich glaube, 32 Newtonmeter angezogen. Allerdings habe ich einen Rechenfehler in der Tabelle gehabt. Faktor 10 zu wenig.
Boah.
Nach knapp 200 Kilometern ist der Motor stehen geblieben, Schrauben gelöst, eine Nockenwelle stehen geblieben, Kettenrad dreht sich leer auf der Nockenwelle, 8 Ventile krumm. Der Teilemann beim BMW-Händler meines Vertrauens hat mich noch Jahre danach erkannt als der Kunde mit den 8 krummen Ventilen. Das hätten sie noch nie gehabt. Ich habe nie verraten, dass das mein Rechenfehler war. Eines der Ventile steht heute noch auf meinem Schreibtisch.
Immerhin ist ein Souvenir dabei rausgesprungen. Ah.
Ja, und das dritte war dann noch Bremsflüssigkeit hat er selber gewechselt und irgendwie nach, was waren's? Ich glaube nach 160.000 Kilometern erst gemerkt, dass man bei dem ABS-System noch den Steuerkreis da auch die Flüssigkeit wechseln muss. Hat aber auch immer funktioniert, aber ja, wer lesen kann, ist klar im Vorteil, wie immer. Und er hat aber auch noch gesagt, ich könnte mir ein Leben ohne selber schrauben gar nicht vorstellen. Das Erfolgserlebnis, das Gefühl, wenn man etwas repariert hat und es geht wieder, überwiegt allen Ärger. Alles andere sind im Laufe der Zeit nur noch Anekdoten.
Schön.
Völlig schönes Fazit.
Ja, schön.
Und dann noch zwei ganz kurze. Schwinz Vader auf Spotify hat unter anderem geschrieben, eine großartige Folge, vielen Dank dafür. Das Beste, dass man gezeigt bekommt, dass man nicht der einzige Depp auf Gottes Erden ist, dem so ein Mist passiert. Und der Markus hat noch kommentiert, dem Berufsverband der Motorradfachwerkstätten gefällt diese Folge. Im Ernst, um ein Haar hätte ich angefangen zu schrauben. Danke für die Warnung.
Ah, oh, groß.
Ich bin mir nicht so ganz sicher, wie er es gemeint hat, aber...
Ja.
Ist ja auch was...
Vielleicht etwas Ironie, aber...
Ist ja auch was Wahres dran.
Ja, nein, das ist herrlich.
Ja,
es war sehr therapeutisch, habe ich im Nachklapp festgestellt. Also ich spreche für mich, ich konnte mir meine Sünden da mal beichten. So. Ja. Schön.
Ja, mir sind noch ein paar mehr eingefallen, aber egal, im Endeffekt ist das alles da irgendwo mit dabei gewesen.
Alles aufschreiben, nächstes Jahr machen wir noch einen Nachklapp.
Ja. Okay, dann sollen wir mal zum eigentlichen Thema kommen.
Gerne, ja.
Oder willst du noch die Fortsetzung deiner Tubeless?
Ach so, ja, das vielleicht noch, weil es an der Stelle passt, die Tubeless-Saga, von der ich ja in den Schraubersünden schon gebeichtet hatte, die geht weiter. Also ich habe das Ganze jetzt mit meinem fachkundigen und weltallerbesten Reifenhändler zumindest wieder auseinandergekriegt, aber auch unter sehr, sehr viel Fluchen und habe dann jetzt mich dran gemacht, das nochmal zu versuchen. Da drin ist einiges krumm und einiges zerstört und ja.
Ich habe dich gestern mit pechschwarzen Händen in der Redaktionswerkstatt gesehen.
Ja, das ist the gift that keeps on giving.
Genau.
Nee, aber ich bin festgewillt, das hinzukriegen und die Vorteile des Systems dann auch mal benennen zu können. Ich glaube nur, der entscheidende Tipp kam, glaube ich, von Rob, viel Flutschi. Also viel, ja.
Okay.
Wir werden sehen.
Gut. Gut, dann nach gut 7 Minuten mal zur eigentlichen Sache. Ich möchte fast einsteigen mit dem Satz, mit dem du mich auch so ein bisschen gekriegt hast und weswegen das Thema auch letztlich im BMW-Spezial jetzt erschienen ist oder erscheinen wird in 2 Tagen. Hast du nämlich gesagt, der krasseste oder der intensivste Test, den du je gemacht hast, das du je erlebt hast.
Sicherlich. Also.
Und das soll ja schon einiges heißen jetzt bei 10, 11 Jahren Redakteurzeit.
Ja, 11, 12 bald jetzt, genau. Also das, wo anfangen? Wo anfangen? Also
fang doch mit der Grundidee an. Was war die Idee?
Um was geht's denn? Wir haben das ja schon geteasert. Wir beschäftigen uns heute mit der aktuellen BMW R1300 RS. Also der Boxer-Sporttourer, wenn man das mal so ganz grob umreißen will. Basierend auf der aktuellen 1300er Plattform eben, klar. Und ich habe damit einen Intensivtest gefahren, weil... Ja, das kam so, das entstand so organisch, da kam einfach eins zum anderen. Und der Plan, also es ist so, ich hatte ja schon erzählt, ich war letztes Jahr beim Boxer Cup als Gastcharter mit einer geliehenen HP2. Das lief also am Slowakiering, das lief richtig gut für mich. So, ich kam da gut in Flow, war da so, ja, knapp hinter dem Podium, knapp hinter den ersten drei unterwegs. Ja, das war für mich echt erstaunlich und hat einfach so... Ich konnte mich da gut einschießen und bin da gut zurechtgekommen. So, hab dann eine Geschichte geschrieben, war ja auch im Podcast hier. Alles tippitoppi und dann dachte man, das war das. Und dann kamen die ersten, ja.
Kam die Folgeeinladung.
Nee, also erst kam dann ja die Modellankündigung von dem BMW, von der R1300 RS. Ja.
Mhm.
Also das kam ja danach und da dachte ich schon, damit müsste man im Boxer Cup eigentlich richtig was reißen können, so mit diesem Motorrad. Da ist richtig Leistung drin, Fahrwerk, Elektronik, alles auf dem neuesten Stand. Also da hat man schon so hingeschielt und ich fand das auch so cool im Boxer Cup, dass ich dachte, irgendwie muss man da zurück. So, und dann so kam eins zum anderen, es gab ein Motorrad erwartbar und das würde die Gelegenheit bieten, da nochmal einen Gastschat zu machen. Und dann kamen auch die ersten Fahrberichte, die Kollegen waren da bei der Präsentation und da war schon greifbar, hey, das Ding wird wieder richtig krass. So. Das ist nochmal ein richtiges Upgrade. Klar, der Motor, der 1300er, nochmal mehr Leistung, die Elektronik nochmal verfeinert und generell ein Motorrad, das so lange Entwicklungshistorie hat, ist ja, man weiß, dass das schon die R1200 RS war. Mega kompetent, mega komplettes Motorrad. So war eigentlich klar, wenn man eins und eins zusammenzählt, okay, damit kann man im Boxercup einen Gaststart machen. Und ich habe mir halt zum damaligen Zeitpunkt dann ausgerechnet, hey, ich bin vielleicht der Erste, der mit so einer 1300er im Boxercup fährt. Mhm. Und dachte so, hey, da habe ich überlegene Feuerkraft und so und habe dann Werksmaterial als Erster und fahre da hin und räume da alles ab. So, mhm. Voll geil, ja. Mhm. Und es kam dann aber ein bisschen anders. Und das mal so als die Vorgeschichte. Und wenn ihr jetzt denkt, okay, R1300 RS interessiert mich nicht so sehr. Heute bin ich übrigens der BMW-Mann und der Boxermann von uns zweimal.
Danke, dass du das sagst, ja.
Heute übernehme ich diese Rolle. Wenn ihr jetzt denkt, also das Motorrad interessiert mich nicht, es ist eine zweifache Geschichte, die ich in dem Heftartikel und auch jetzt hier erzählen möchte, nämlich einerseits diese Testeindrücke von dem Motorrad und andererseits aber auch mein persönliches Scheitern oder wenn nicht Scheitern, so doch ja krasse Korrektur der Erwartungshaltung. So, also ich bin da ein bisschen, ich musste meine eigenen Erwartungen da ein bisschen korrigieren, so. Das mal als Teaser an dieser Stelle. Ja, also um das Ganze dann aufzudröseln, wir haben dann geguckt, dass wir einen richtigen Termin finden. Ich habe bei BMW eine Pressemaschine angefragt, habe das erklärt, so und so. Und habe mir dann auch gleich gedacht, hey, du kannst nicht nur das Rennen fahren. Das ist ein Sporttourer, das ist in erster Linie mal ein Straßenmotorrad. Die hat BMW nicht gebaut, um damit Rennen zu fahren. Das ist kein Rennmotorrad.
Ja, es ist eine RS so. Und keine S. Und
genau, und das ist da, eben auch kein HP2-Nachfolger, ja. Sondern das ist ein Sporttourer, ein sehr kompetenter Sporttourer, wie wir sowieso wissen und auch noch sehen werden. Aber eben Straßenmotorrad. Und ich dachte dann, hey, um das richtig zu testen, musst du auf Achse zur Rennstrecke fahren, musst vor Ort den Radsatz wechseln oder auf Slicks umbereifen, weil das ist dann schon notwendig, auch aus Sicherheitsgründen. Ja, und damit es ein richtig intensiver Intensivtest wird, fährst du halt auch wieder zurück. So. Und also jeder, der schon mal so ein Rennwochenende mitgemacht hat, weiß, glaube ich, oder dem muss man nicht erklären, wie krass intensiv so ein Rennwochenende ist und wie viel du da zu tun hast. Also du bist da wirklich erstmal alleine an so einem Cup-Termin teilzunehmen, alleine ein Rennwochenende zu bestreiten, also ohne Mechaniker, ist schon ambitioniert. Ja. Also das kann man machen, aber wenn du da dann auch noch irgendwie die Zunft nicht blamieren willst und vielleicht ein bisschen irgendwie was reißen willst, dann ist das alleine eigentlich schon fast Harakiri. Oder da brauchst du große Routine, sage ich mal so, dass das alles klappt. Weil du hast zwar nur in Anführungszeichen, also du fährst ja nicht durch, aber das freie Training, die Qualis, ja, dann gibt's ja beim WSB, der Veranstalter macht immer noch so Langstreckenrennen, das willst du dann ja auch irgendwie nicht ausschlagen, also das willst du dann auch noch fahren, also du bist da alleine schon richtig krass beschäftigt.
Du hast es, wenn ich dich da zitieren darf, weil du hast es sehr schön schon formuliert im Artikel auch. Schauplatz Most, Fahrer, Mechaniker, Teamchef und Kamerakind, schaffe ich solo.
Ja, und genau da liegt vielleicht auch schon der erste Hinweis, was zu dem Scheitern oder zu der Ergebniskorrektur hat führen müssen. Also ich war Fahrer sowieso, gut, Teamchef, das ist natürlich ein bisschen, in der Liga brauchst du keinen Teamchef, aber Mechaniker oder jemand, der dir unter die Arme greift, wäre schon ganz cool, so, weil du musst natürlich das Motorrad tanken, du musst es nach jedem Turn auf die Heizdecken stellen, du musst gucken, reichen deine Bremsbeläge, du musst eben, also Reifenwärmer, da gibt's einfach viel zu tun, so Fahrwerk einstellen, also und du bist da beschäftigt. Und bei mir kam ja jetzt auch noch hinzu, dass ich meine Produktion im Auge behalten musste, also ich musste gucken, wo kommen meine Fahrbilder her, wo kommen die Fotos her, was ist mit Video? Ich habe auch noch versucht, Video aufzunehmen. Also ich habe mich auch mit der Insta selber fotografiert auf der Strecke. Also das war einfach vor Ort schon mega, mega krass. Und dazu kam noch, also kein Mensch würde es ist höchst ungewöhnlich, einen Cup-Gaststart mit einem Motorrad zu bestreiten, das im Straßentrim irgendwo hinkommt. Also dass du mit einem Track, mit einem Sportmotorrad oder Superbike auf Achse zur Rennstrecke fährst und ein Renntraining fährst, einen Tag oder ein Wochenende, das ist eigentlich schon mittlerweile die Ausnahme geworden. Die Leute kommen mit ihren präparierten Rennmotorrädern im Bus oder auf dem Anhänger zur Rennstrecke und laden die danach wieder ein und fahren heim. So, und ich dachte halt, ja, das kriegst du alles irgendwie hin. So, und Spoiler, ich habe das auch irgendwie hingekriegt, aber das war halt so das wirklich intensivste und auch forderndste, was ich eigentlich so mit je gemacht habe, weil das fing so früh an, also so ein Gaststart oder so ein Rennwochenende ist halt Freitag freies Fahren oder freies Training und Qualifikation, du hast samstags dann nochmal Quali-Runden und dann den ersten Lauf nachmittags und sonntags früh halt auch nochmal Quali und oder freies Training dann und nochmal einen zweiten Lauf. Und das ist einfach, nochmal, also ultra intensiv. Und
aber wie hast du das mit den Reifen und Reifenwärmern und Werkzeug, hast du das über BMW dann organisiert bekommen, also dass das vor Ort war? Weil
da hatte ich quasi zwingend eine Hilfestellung, okay. Das kann man, wenn du jetzt zum Trackday fährst und hast einen Sport- oder Hypersportreifen drauf, kannst du damit fahren und dann fährst du wieder heim, muss halt gucken, dass du noch Profil hast, aber das geht, da fährst du heim. Aber das war natürlich nicht möglich, also was ich nicht machen wollte, war jetzt noch einen Satz Slicks auf das Motorrad hinten draufschnallen und meinen Werkzeugkoffer.
Ja.
So, das wäre jetzt noch die maximale Eskalationsstufe gewesen, noch Montageständer, Heizdecken und einen Satz Reifen da auch noch hinten drauf zu packen. Das hätte dann auch den Straßentest zu sehr blockiert, muss ich klipp und klar schlussendlich sagen. Aber nee, BMW hat mir freundlicherweise also da auch Dank wirklich an den Alex Zimolong und auch alle, die beteiligt waren. Ihr wisst, wer ihr seid. Also die haben ja so ein Care-Paket geschnürt, bestehend aus quasi Rennreifen, sogar noch einen Satz Regenreifen dazugelegt. Also danke an Pirelli, ihr wart da echt spendabel, die ich natürlich nicht gebraucht habe, aber Rennreifen und Heizdecken und Montageständer, die dann über einen Teilnehmer des Boxercups, der also ganz in der Nähe war, quasi zu mir gelangt sind und da vor Ort ich die wiedergefunden habe. Dabei war sogar noch ein Fass mit E-Fuel, also synthetischem Kraftstoff, den ich da testen konnte von der Firma Nordöl, die haben das möglich gemacht. Und ich hatte da mein Care-Paket. War aber nichtsdestotrotz dann ganz auf mich allein gestellt. Aber das greift eigentlich schon zu weit, weil der eigentliche Intensivtest, der fing dann hier in Stuttgart an.
Ja,
tatsächlich.
Genau. Jetzt, wir können es ja auch mal chronologisch machen, also das, wie du da überhaupt hingekommen bist dann.
Genau, also ich musste ja, also das irgendwann stand das Programm. Ich konnte also in München an der Ausgabestelle der Pressemaschinen konnte ich quasi das Motorrad dann einsammeln, donnerstags mittags. Und ich hatte aber schon im Vorfeld, also ich bin da so rein, ich hole euch mal ein bisschen weiter, aber ich bin da so reingestartet. Oh geil, ich fahre da mit dem Werksmotorrad hin, ja. Überlegenes, nagelneu, voll überlegen, ich räume da alles ab. So, ja, und dann gibt es ja diese, im Boxercup gibt es diese WhatsApp-Gruppe, wo alle ständig kommunizieren, das ist auch voll cool. Und habe mich da dann schon mal angekündigt und ich habe aber im Vorfeld schon ab und zu reingeguckt und habe gesehen, da setzen welche schon sehr früh auf eine R1300R, also das Naked Bike, quasi nicht den Sporttourer, sondern das ansonsten sehr eng verwandte Naked Bike und bauen da auch schon fleißig um. Und dann stand irgendwann auch fest, ich starte erst, sagen wir mal, so relativ spät in der Saison in Most, das war dann schon der vorletzte Lauf. Und dann wurde irgendwann greifbar, scheiße, die haben diese R1300R Motorräder eigentlich dann auch schon ziemlich gepimpt bis zu dem Zeitpunkt, wo ich mit der, sagen wir mal, serienmäßigen R1300, die natürlich voll aufmunitioniert war, also alle Pakete, Sportfahrwerk, Sportpaket, Akrapovic, so alles Sportrastenanlage, also die war dann schon auch maximal gepimpt, aber eben halt das Straßenmotorrad. Und die fuhren dann schon so im, sagen wir mal, da sind dann teilweise schon andere Gabeln drin, Öhlinsgabel und hochgelegt und also da wurde schon richtig gezündet. So, das habe ich schon gesehen und dachte ich so, oh scheiße, also überlegene Feuerkraft und überlegenes Werksmaterial, Fragezeichen, so okay, naja gut, sei es drum, hopp. Und dann dachte ich, ja, also viel trainieren konnte ich auch nicht. Ja, also ich musste halt einfach so wie ich bin und so wie ich halt sonst fahre, also Testredakteur ja, aber Rennfahrer nein. Ah, scheiße, okay, fährst du da hin.
Wie bist du damit hingekommen? Also ja, hast du ein Auto dann da stehen gelassen oder bist du mit einem Dauertest?
Nee, ich bin, da fing es dann halt schon an. Ich bin dann also donnerstags früh natürlich wie immer, krasse Hektik, dies und das noch erledigen. Ich glaube, wir haben auch kurz vorher noch eine Podcast-Folge aufgenommen. Also es war wirklich armer Redaktionsleiter, ewig im Dauerstress. Also donnerstags wirklich um 12 hier weg, auf der Indien, was ist denn das, eine Chieftain?
Oh, ja, ja, die
genau,
bin ich auch
also der dicke Powercruiser
ja,
von Indien.
Maximaler Gegensatz, oder?
Ja, ich saß dann also in meinem G-Moto-Einteiler und mit meinem Rennhelm und meinen Rennhandschuhen, weil ich hatte ja keinen Platz.
Das war die Geschichte, wo ich die Leute fotografiert habe.
Ja, ich hatte ja keinen Platz für noch extra Garnitur oder so. Also ich bin mit meinem Rennleder dann auf der Indien auf der A8 nach München gefahren und dann kamen so ein paar, da fing es schon an, die kamen dann mit ihrem Cupra an mich rangerast, nicht so als wollen die rennen, so und dann haben die mich gefilmt aus der hier, so ich war garantiert auf Instagram an dem Tag, ja und die haben aber hier Thumbs up und hupen und zwar aber wirklich, das fing schon heikel an, also ich dachte, was geht eigentlich hier, kam dann halt ja nach 2,5 Stunden in München an. Also war schon ein komisches Bild, ja, mit meiner Gepäckrolle auf der Indien im Einteiler. Kam dann in München an und da hat also der Alex Zimolung, der Pressesprecher, der uns da betreut und das auch echt möglich gemacht hat, hat mich da freundlich empfangen und hat mir noch das Motorrad erklärt.
Aber die Indien musste draußen.
Und die Indien, nee, die durfte ich dann tatsächlich bei denen in der Halle so an die Seite stellen, ja. Das war ganz cool. Und dann habe ich da meine Gepäckrolle rübergeschnallt und habe noch mein Navi umgeschnallt. Die R1300 hat zwar so eine Navi-Lösung, die auch gut funktioniert, aber ich hatte noch so einen Produkttest von so einem Rennstrecken-Navi, den ich da noch fahren wollte. Ja, und bin dann donnerstags mittags um circa 15 Uhr in der Geschichte stets ein bisschen mulmig da weggefahren, weil der Alex meinte dann noch so, ja, Hals- und Beinbruch, bleib sitzen, pass auf dich auf. Und da ist mir zum ersten Mal wirklich gedämmert, wenn ich da mich jetzt auf die Klappe lege, was ja bei einem Rennen durchaus mal passieren kann, dann stehe ich halt schon richtig dumm da, ne? Weil ich bin ja mit dem Motorrad da hingefahren. Also das Zurückkommen wäre dann echt also heikel geworden. Und das ist mir eigentlich, das liegt auf der Hand, aber das ist mir in dem Moment eigentlich zum ersten Mal wirklich so richtig
vorher
gedämmert.
Gar keine Zeit wahrscheinlich gehabt.
Nein, ich habe das
drüber nachzudenken.
So, ja. Und musste mich dann aber zum ersten Mal wirklich meiner Courage stellen. Okay, da fährst du jetzt hin. So, also so eine richtige Solo-Mission. Ich hatte dann auch noch die Insta360 dabei, weil ich ja auch keinen Fotografen dabei hatte, um mich zu fotografieren. Also ich habe dann versucht, so mit der Insta kannst du halt auch so Serienbildaufnahmen machen. Das ist auch halbwegs gelungen, aber auch das war Neuland. Also ich war wirklich auch mein Kamerakind dann. Und habe dann versucht, mich unterwegs so selber zu fotografieren. Bin dann eben in München los und wusste, ich fahre heute nach Most. Und du kannst ja dann auch nicht nur Autobahn fahren. Ich wollte ja Testbetrieb fahren. und bin dann irgendwo hinter Regensburg, also in den Bayerischen Wald abgebogen mit dem Motorrad, bin also ein gutes Stück Autobahn gefahren, so 100, vielleicht 120 Kilometer und kann dann schon sagen, ja, also dass die R1300 RS auf der Autobahn so brillant funktioniert, das war ja eigentlich klar, das ist ein Sporttourer, da kannst du Windschild hoch machen oder auch runter, also um mal auf diesen Testaspekt einzugehen, so ein Sporttourer ist ja klar, der sitzt zwischen den Welten des Sportfahrens und des Tourens und dementsprechend kommt es immer darauf an, mit welcher Brille du auf so einem Motorrad sitzt. Für mich, aus dem Sportmotorrad-Kontext kommend, ist das eigentlich so mit das bequemste und mit das reisefähigste, was ich je fahre.
Ja.
Auch wenn es natürlich kein Full-Size-Tourer ist, aber aus meiner Brille ist das einfach saubequem und guten Windschutz und Ausstattung ohne Ende und du sitzt super angenehm drauf. Und das Druck ohne Ende, also Durchzug vor allem, also aus der Brille und aus der Warte gesehen, ist es halt einfach ein gigantisches Tourenmotorrad. Ja,
das ist aus Tourenfahrersicht, ja klar, das Gegenteil.
Also. Eben, ja klar, also wenn du jetzt natürlich eine RT gewohnt bist, sagst du, ja, das geht natürlich noch viel mehr und opulenter, aber damit würdest du auch niemals auf die Rennstrecke fahren, so, das ist ja auch klar. Ja, du blickst mich etwas fragend an, so als, oder,
nee,
oder
nee, nee.
So, weil an der Stelle droht es jetzt auch Gefahr, so ein zweistündiger Monolog zu werden, bremst mich an. Ich will es nicht zu detailreich nacherzählen, aber ab hier wird es jetzt wirklich so ein 72-stündiger Ritt.
Wir können es ja versuchen, ein bisschen abzukürzen, so jetzt tschechische Landstraßen.
Genau, also Bayerischer
Wald
auch
ganz gut.
Wollte ich schon immer mal fahren, das war auch Teil des Reizes dieser Geschichte ausgerechnet, weil Most ist nah genug, dass du es auch halbwegs machen kannst und aber auch für mich unbekanntes Terrain genug. Also ich wollte unbedingt schon immer mal Bayerischer Wald fahren, dann Richtung Karlsbad rein, ist ja auch noch der Marienwald. Da bin ich wirklich auf kleinen und kleinsten Landstraßen dann so durchgestreunert, um einfach ein schönes Testszenario abzubilden. Wo du dann also auch mal die Fahrwerkssettings durchprobieren kannst und wirklich auch mal verschiedene Kategorien Straße. Und ich wusste aber auch, ich muss Meter machen. Also einfach so dieser ewige Kompromiss zwischen, ich kann und will nicht Autobahn fahren, aber ich muss ziehen, damit ich ans Ziel komme, ja. Weil es war dann Donnerstagabend, es war ja noch im Spätsommer, herrlicher Spätsommerabend, goldenes Licht, ja, da stand noch das Korn auf dem Feld und ich weh da so durch, Hammer, absolut. Und
kein Fotograf, der es einfangen
konnte.
Kein
Fotograf, ja, ich halt selber mit meiner Insta und also vielleicht wird auch irgendwann noch das Video mit meinem Gestammel da veröffentlicht. wenig Fahrbild, aber ganz viel Erlebnis und halt auch ganz viel Testeindruck, ja. Also ein brillantes Kilometerfresser-Motorrad, ein ganz brillantes Landstraßenmotorrad. Da kann ich vielleicht jetzt schon mal drauf abheben. Das war jetzt auch keine Überraschung. Wenn du die R1250 RS kennst, kennst du die R1300 RS eigentlich auch, bis auf die Tatsache, dass dieser Motor halt noch mehr Spitzenleistung hat. Ja? Druck, Hammer, Laufkultur, Hammer, wenig Verbrauch, Riesenreichweite, selbst wenn du ziehst, also selbst wenn du flott Landstraße fährst, verbraucht die um die 5 Liter. Wenn du richtig ziehst, vielleicht 5,5 und dann hast du einen großen Tank, sodass du halt, also aus meiner Warte gesehen, halt super, super Reichweiten hast. Ja, ich bin dann irgendwie nach 330, 350 Kilometer irgendwo im Niemandsland vor Karlsbad, musste ich tanken, dann eine Tanke gefunden, voll gemacht und also das war Fahrabend für die Ewigkeit. Mhm. Ein bisschen gestresst auch, aber für die Ewigkeit, ja.
Da gibt es noch eine Stelle, die ich mir mit dem Textmarker markiert hätte, wenn ich es ausgedruckt hätte. Bei Einfahrt in ein dunkles Eck wird mir klar, dass ich noch mit getöntem Visier unterwegs bin. Weißt du, worauf ich...
Das war der erste Warnschuss an diesem Wochenende. Das ist mir wirklich noch nie passiert. Also,
im wahrsten Sinne fast. Das
ja, ich bin in so eine dunkle Ecke, da war die Sonne wirklich schon tief, blaue Stunde. Mhm. Ich mache das Visier auf, denke, oh, jetzt Durchblick. Sehr gutes Licht, aber getöntes Visier bleibt getöntes Visier. Mach auf und ich roll da vielleicht so mit 80, 90 irgendwie in den Wald rein und pack, detoniert mir wirklich so ein riesiges Vieh auf dem rechten Augapfel. Ne? Also das war wirklich, ich musste sofort anhalten und hatte stechende Schmerzen. Also die ersten 10 Sekunden dachte ich echt so, hoffentlich habe ich mein Auge behalten. So, ja. Und das ist einfach auf meinem Auge detoniert. Ich habe mir den Schmodder dann aus dem Auge gewischt und merkst so, okay, du wirst sehen, aber ich hatte dann wirklich auch 3 Tage Kopfschmerzen, starke Kopfschmerzen.
Das hat auf jeden Fall wehgetan beim Lesen schon.
Nein,
beim Zuhören jetzt vielleicht auch.
Böse Zungen behaupten ja, da suchte schon seine erste Rennfahrerausrede. So kommt's auch. Ja. Aber es war fast schon schicksalhaft. Also ich hatte dann auch ich hatte noch 3-4 Tage danach so einen leichten Schleier auf dem rechten Auge. Also das war knapp und das war auch, ja, halt auch mega Pech. Also wirklich so aufmachen, Peng. Ja, so scheiße. und dann das war nicht ohne tatsächlich. Top-Tipp, sofort auf das helle Visier wechseln, wenn der Zeitpunkt gekommen ist. So, aber ich dachte halt, komm, das reizt dir jetzt aus. Naja, ich bin dann irgendwann abends spät, also man hätte das Wunschszenario wäre ja gewesen, dann noch ins Erzgebirge noch einen Abstecher rüber zu machen, Richtung Hof oder so, aber das wäre dann alles. Irgendwann musste ich dann halt auch auf die Schnellstraße, hinter Karlsbad bin ich auf die Schnellstraße und bin nach Most gerollt. Da in Dunkelheit irgendwann um 11 oder so bin ich in Most gewesen. Hab das Motorrad da in der Garage verstaut und erster Tag so im Sack und so kann sagen, ja, brillantes Landstraßen-Sport-Touring-Motorrad. Du hast halt genug Sportlichkeit, um richtig viel Fahrspaß zu haben, aber du hast halt auch genug Tourenmotorrad, um den einfach auch auskosten zu können. Also das ist einfach die goldene Schnittmenge, der klassische Sporttourer. BMW scheut sich ja wie der Teufel das Weihwasser, irgendwas noch ein Sporttourer zu nennen, weil der Begriff so unsexy geworden ist. Ich weiß gar nicht, was sie da gerade dran schreiben, aber es ist ein Sporttourer und es ist ein brillanter Sporttourer in dem eigentlichen Sinne des Landstraßenfahrens und genussvollen Kilometerfressens. So. Also ich will jetzt gar nicht zu sehr in den Test einsteigen, aber auch, weißt, selbst wenn du nicht Boxerfan bist, und ich bin wirklich kein Boxerfan, aber die Präzision dieses Motors, der Druck dieses Motors, die Laufkultur dieses Motors in der ersten Drehzahlhälfte, Einschränkung, wie er durch die Fahrmodi perfekt ist und wie auch das E-Fahrwerk einfach diese breite Spreizung zwischen gutem Komfort und Straffheit abbildet. Also ich finde das straffe Modus für die Straße sogar zu straff. Ich bin aber auch nicht so schwer. Aber einfach das Gesamtpackage ist so krass ausentwickelt. Ja, und das war für mich auch, ich wusste das schon von der R1250 RS, und die R1300 RS macht das Gleiche, nur nochmal etwas besser. Und also das war mir auch so ein Anliegen, das zu zeigen, weil dieses Motorrad, die RS, so sehr ewig im Schatten hinter der GS verschwindet und das für mich völlig zu Unrecht.
Ja.
Und dieses Fazit, zu dem komme ich jetzt schon, zu dem kam ich schon immer. Wenn du nicht ab und zu Schotter und Gelände fährst und wenn du diese Offroad-Fähigkeit nicht brauchst und wenn du gern Straße fährst, warum die GS kaufen? Warum nicht die RS?
Ja, ich glaube, das ist schon auch die Sitzposition immer so das Thema.
Aber ja, da blicke ich vielleicht zu sehr mit der Sportfahrerbrille drauf. Für mich ist das ja bequem.
Übrigens, das BMW-Synonym zum Sporttourer ist Langstreckenperformer. Kleiner Einschub.
Siehst du, also wie der Teufel das Weihwasser.
Aber es firmiert unter dem, also bei BMW läuft es im Sportsegment.
Sportsegment, ja, und es ist auch, also ja. Wenn jetzt, also so die, weil klar, wenn du jetzt als alter Tourenfahrer Hase, ist das wahrscheinlich schon, wirkt das relativ sportlich, kann ich mir schon denken. Für mich ist das saubequem. Naja, gut, also dann kam ich abends irgendwann spät im Mostar und ich war dann in so einem kleinen Hotel in der Nähe der Rennstrecke, alles klar, fahr da morgens dann rüber. Und komme im Fahrerlager an, beim Boxer Cup, werde da willkommen geheißen, finde mein Care-Paket und ist natürlich alles mega cool. Alle so, oh krass, bist ein Straßenmotorrad da. Und aus der Warte gesehen ist das dann natürlich, sieht es erstmal relativ absurd aus, dass da noch Rückspiegel dranhängen und ein Kennzeichen und Blinker. So, also das ist natürlich, im Moment hast du den Kontext komplett gewechselt und in dem Moment hast du dann halt das Straßenmotorrad. Mhm. Ja? Vorher auf der Straße war es ein sportliches Motorrad und dann bist du halt der Typ mit dem Kennzeichen und den Spiegeln. So.
Ja.
Die schraube ich dann natürlich ab und fahre aber erstmal den ersten Kennenlern-Turn noch auf dem, wir hatten da ein Rosso 4 drauf, ein Pirelli Rosso 4, ein Sportreifen. Da dachte ich, jetzt fährst du erstmal raus und guckst dir die Strecke an. Ich kannte Most schon von ein paar Jahren davor, aber ich wollte einfach mal sehen, so Shakedown machen.
Mhm.
Und fahre dann meinen ersten Turn und stelle schon fest, ja, das lässt sich gut an. Erwartungsgemäß bremst das gut. Erwartungsgemäß ist da eine gute Traktionskontrolle drin. Und es war auch noch sehr kalt, sodass ich den Rosso 4 jetzt auch nicht sofort schon überfahren hätte, sondern hat gepasst so, ja. Schräglagenfreiheit, gut. Hey, alles tippitoppi. Klar, es ist halt dann schon relativ, also du spürst, was das Vorderrad macht, aber es ist halt für ein Motorrad, mit dem du plötzlich dann halt eine Rundenzeit platzieren willst.
Ja, klar.
Ja, ist es halt dann eher kommod.
Ja.
So. Ich habe dann auch, ja, komme ich zurück, alles klar, ich weiß, was zu tun ist. Also auf Slicks umbereifen, dazu nehme ich das Motorrad auf Montageständer, die Heizdecken drumlegen, die Fahrmodi entsprechend konfigurieren. Also da gehst du dann in den Dynamic Pro Modus. Kannst dann da die Traktionskontrolle fein einstellen. Das hat man also wohl auch irgendwann mal geändert, dass da jetzt diese plus 7, minus 7 Logik aus der S1000 Doppel-R ist, die also dich auf den Slick justieren lässt. Mhm. Nochmal, wir reden hier von einem Sporttourer, wir reden hier von einem Straßenmotorrad, ja. ABS-Modus, der dann also rennstreckentauglich ist. Du kannst das Fahrwerk dann in den Dynamic-Modus versetzen. Was BMW nicht macht, ist, dass du dann einzelne Druckstufe, Zugstufe vorne, hinten nachjustieren kannst. Das würde ich sagen, hätte ich vielleicht noch genossen. Also selbst in dem sportlichsten Modus ist das Fahrwerk auf der Rennstrecke dann, ja, wenn du es ambitioniert machen willst, was ich ja zu dem Zeitpunkt noch wollte, könnte man sich vorstellen, dass man da noch ein bisschen mehr anstellen kann. Aber naja. Aber da fing ich eigentlich schon zum ersten Mal an, so ein bisschen ins Straucheln zu kommen, aber da brauchst du eigentlich einen Mechaniker, der dann sagt, hey, ich bereife dir das jetzt um, ruh dich mal aus, komm überhaupt erstmal an hier. Also ich war da schon wild im Stress, weil du willst ja deine Fahrzeit nutzen und du willst ja dann auch eine Qualifikationszeit platzieren. Und da fing es dann nämlich schon an. Ich habe dann auf den Slick umbereift, die Mittagspause.
Spiegel noch runter und Kennzeichen weg, habe ich gesehen.
Ja, eben. Also, und ich habe ich habe ja zum ersten Mal eine R1300 RS beschraubt. Hinten Einarmschwinge. Das geht super. Das Motorrad ist mega geil aufgebaut. Also, du hast das Rad schnell draußen, musst nur den Auspuff so ein kleines bisschen zur Seite tun. Aber an deinem eigenen Motorrad schraubst du routinierten Radsatz rum. Aber es war ja nicht mein eigenes, es war das erste Mal, ja. Und da willst du ja auch alles sauber machen, weil
ja, das
der Fahrer soll dir ja vertrauen. Und der bist ja du so, ja.
Ja, dauert halt dann auch ein paar Minuten, wenn man's, ja.
Ja, und dann habe ich getankt, habe ich was gegessen. Scheiße, so, ja. Und dann fuhr ich halt, war das Zeittraining schon und ich musste halt dann auch schon eine halbwegs passable Zeit rein platzieren. zum ersten Mal auf Slick und da fing es dann an. Also auf dem, der Pirelli Superbike Slick ist halt ultra krass. Erst recht, wenn der frisch ist, so, ja. Und in dem Turn, ich war dann natürlich, also es gibt ja verschiedene Gruppen, ich war dann aufgrund der, also ich wollte mich nicht in die schnellere der zwei Trainingsgruppen einsortieren. Ich hatte keinen Schimmer, was ich in Most so mit einer 1300S fahren würde. Mhm. Hing dann auch noch ein bisschen im Verkehr fest, konnte mich nicht schnell genug auf den Slick einschießen, sodass ich dann mit meiner Quali-Zeit, als ich die zum ersten Mal gesehen habe, so im ziemlich niemandslosen, namenslosen Mittelfeld Niemandsland versagt bin. Mhm. So, scheiße, das war jetzt nicht irgendwie, das, da habe ich jetzt mehr erwartet. Mhm. Da kam noch dazu, dass der Boxercup da auch in Most relativ gut starkes Starterfeld, einige schon auf der R1300 unterwegs, mhm. Also ich hatte mir das alles ist ein bisschen anders vorgestellt und in dem Moment wurde mir klar, so, das wird kein Selbstläufer, so. Mhm. Podium, weit weg. Okay, egal, komm, gib noch genug Gelegenheit, was zu machen. Hab das dann noch ein bisschen auf mich eingestellt, die Fußrastenanlage noch eingestellt, aber super, also hat alles eigentlich tippitoppi gepasst. Da war nachmittags noch das Rennen und da haben wir dann auch gedacht, ich komm, die Fahrzeit nehmen wir mit. Ich war ja auch noch lange nicht an dem Punkt, dass ich mich auf dem Motorrad jetzt super wohl gefühlt hätte. Also du musst halt einfach auch dann eine Traute aufbauen und ein Vertrauen. So ein großes, ich meine, das ist dann schon ein großes, ja, langes, ja, schweres Motorrad. Selbst auch im Boxercup. Was fährt da sonst mit? So eine Wilbers 90, die wiegt schon 30 Kilo weniger, vielleicht 40. Ja, auch HP2 ist immer noch geil und also da wird schon gezündet auch, ja. Und dann dachte ich, komm, nutz die Fahrzeit fest im Boxercup, im Langstreckenrennen vom Veranstalter WSB mit. Und das lief eigentlich, ja, also das war insofern heikel, als dass unser erster Fahrer, der Heinz, ist in irgendeiner Runde, dann fuhr er plötzlich nicht mehr und dann hat sich rausgestellt, der wurde also abgeräumt, relativ unsanft, kam dann zwei Stunden später mit dem Gips rein. Mhm. Und mit einer völlig krummen R90 und das hat mir dann auch so ein bisschen schon den Stecker gezogen, weil da waren die Konsequenzen dessen, was möglich ist in so einem Rennen, dann halt auch relativ vor Augen geführt. Mhm. Also ich dachte, scheiße, vielleicht sollte ich, also ich hatte halt noch voll viel Ambitionen so und das, die habe ich dann da ein bisschen korrigiert. Ich dachte, ey komm, scheiß drauf, jetzt ankommen so. Auch wenn das jetzt für Ruhm und Ehre für PS war dann abgeschrieben, mhm. Aber was soll's. Ja, am anderen Tag war morgens nochmal ein Training, da bin ich nochmal rausgefahren und habe dann, also es wurde peu à peu besser, meine Zeiten wurden peu à peu besser. Ich konnte einfach das Vertrauen, das ich in den Reifen sonst habe, konnte ich langsam auch auf dem Motorrad dann zurückgewinnen, aber eben nicht.
Ja,
die Lernkurve war da, aber sie war nicht steiler als die der anderen. Das heißt, die anderen waren ja auch immer schneller dann. Ja,
ja, du bist halt wahrscheinlich auch nicht ganz mit freiem Kopf gefahren mit diesem ganzen Hintergrund und die Produktion im Nacken und diese ganzen
also,
Sachen.
Das, spätestens an der Stelle ja, wurde einfach ja, greifbar, dass es einfach auch vielleicht ein bisschen zu viel gewollt war. Also, ja. Naja, und also irgendwann stand dann halt das Rennen an. Mhm. So, ich habe dann noch einen frischen, tatsächlich noch für das Rennen noch mal einen frischen Slick hinten drauf gemacht. Ich dachte, komm, ich hatte den und dachte, komm, den ziehst du jetzt auf. Und im Rennen ist das dann alles schon auch noch mal ein bisschen. Da geht's anders zu, so, ja. Also da fährst du anders, ja. Und das, ich hatte dann auch echt spannende Positionskämpfe. Der Boxercup fährt ja dann auch noch mit den Ladies und dem GSX 8R Cup. Und in Most ist so eine 8R auch durchaus nicht nachteilig, weil es jetzt keine reine Powerstrecke. Das sollte man vielleicht auch noch sagen. Most ist jetzt nicht so die reine Powerstrecke vom Herrn. Klar, also motorisch hatte ich Vorteile. Meine RS lief auch wie die Sau, das habe ich immer gemerkt. Aber es ist nicht der absolute Powerkurs vom Herrn. So, ja. Und dann konnte ich mich, da gab es eine 8R, mit dem könnte ich mich schön kappeln. Da war eine Panigale V2 auf der Strecke, mit der konnte ich mich schön kappeln. Also und ja, das, also Rennaction war da und ich habe auch noch gut Zeit gefunden, aber schlussendlich war ich dann irgendwie auf der 7, auf der 8 oder so im Cup, also vorderes Mittelfeld, aber jetzt weit, weit weg von der von mir erwarteten Selbstläufernummer. So, okay, aber ich war eigentlich ich war zu dem Zeitpunkt mit mir selbst dann doch irgendwie im Reinen, weil ich im Hintergrund hatte, es geht nicht, das war vielleicht auch so ein bisschen mein Denkfehler. Ich hatte noch die gleiche Erwartungshaltung, wie ich sie dann im zweiten Rennen im Vorjahr hatte im Boxercup, dass ich dachte, hey, hier fahre ich jetzt ums Podium. Mhm, so. Aber es ging nicht um mich, es ging nicht um meinen Gaststart im Boxercup, es ging um den Intensivtest der R1300 RS. Und da ist jetzt der eigentliche Punkt. Ich konnte im Kontext dessen erfahren, dass dieses Motorrad eine rennstreckenfähige Bremse hat, die nicht durchgegangen ist, ein rennstreckenfähiges ABS, das also dich eben nicht gerade ausschickt, also verlässlich, du spürst es zwar, aber es bremst super, eine rennstreckenfähige Traktionskontrolle, eine rennstreckenfähige Schräglagenfreiheit, also weit mehr als so ein Motorrad eigentlich in dem, wo man es normalerweise einsetzt, können muss. Ich war jetzt nicht überlegen im Kontext des Boxercups, wo ja andere auch schon so krasse Motorräder fahren, aber ein serienmäßiges Straßenmotorrad, das gar kein Rennmotorrad sein will, das kein Superbike ist, kein Supersportler, dass das leistet, das war der Test und das konnte belegt werden. So, ja. Natürlich wünscht man sich, wenn man auf der Rennstrecke fährt, 20, 30 Kilo weniger Gewicht, natürlich wünschst du dir einen tieferen Stummellenker, damit du noch besser spürst, was da passiert. Aber das ist ja nicht der Punkt, darum geht es ja bei einer RS nicht. Ja. Und das war eben dann erwiesen, so.
Ja, was sich da von Anfang an bei mir immer so in den Kopf geschoben hat, das waren zwei Vergleiche, die vielleicht nicht ganz passen, aber das eine ist diese Stuttgart-Sarajevo-Geschichte, die wir mal gemacht hatten, ja, wo wir auch gesagt haben, wir nehmen Adventure-Mittelklasse-Bikes und schnallen sie nicht auf dem Hänger oder stellen sie in den Transporter, sondern wir fahren da auf Achse runter, weil dafür hast du den Windschutz und den großen Tank.
Ja, genau.
Und als wir dann da in diesem einen Camp, wo es dann diese Enduro-Touren gab, angekommen sind, da ging es mir vielleicht ähnlich wie dir. Also ich habe mich total geil gefühlt, ja, weil wir drei mit unseren verlumpten Textilkombis da und verstaubten Visieren da waren. Und da saßen halt die ganzen Jungs, die da halt hingeflogen sind, um da halt mit irgendwelchen Sport-Enduros rumzuballern. Ja, natürlich ist das geiler und geht besser und alles Mögliche. Aber man hat schon so das Gefühl gehabt, man hat jetzt so einen gewissen Respekt allein dafür, dass man halt da hingefahren ist. Und wir sind dann auch echt herbe Sachen gefahren damit. Und auch da, ja, natürlich wünschst du dir da eine Sportenduro oder du wünschst dir 50 Kilo weniger und ja, keine Ahnung was. Oder du wünschst dir noch einen anderen Reifen,
ja,
ein Metzler Six Days, was weiß ich. Aber der Punkt ist eben auch, mit einem TKC 80 etc. kannst du halt zumindest diese Anreise und die Rückreise auch gestalten und hast auch auf der Landstraße ein bisschen Spaß.
Ja.
Und das an sich, wo man vielleicht sagt, es ist ein fauler Kompromiss, das ist eben genau, ich finde es eben genau einen schönen Kompromiss, der dir genau das erlebt, das ermöglicht, das so zu erleben.
Das ist exakt die Parallele, ja.
Und ja, also die sehe ich da.
Ja, absolut.
Und dann kann man natürlich noch auf irgendwelche Dual Sport Enduros eingehen, mit denen man auch mal auf die Crosspiste vielleicht kann. Da natürlich auch, da bist du dann nämlich auch das Straßenmotorrad und das ist doch viel zu schwer. Und wenn es aber auf irgendwelche anderen Sachen geht, dann bist du quasi der mit dem sportlichen Einzylinder. Also ich war jetzt gerade auf der Hard Alpi Tour, gestern zurückgekommen und da war es ähnlich. Da gab es verschiedene Klassen und da gab es auch in der Extreme-Klasse, wo die 1000 Kilometer fast fahren, auch in der Nacht fahren, da gab es auch Leute, die mit einer GS gefahren sind und vergleichbaren großen Enduros. Ja. Und dann gab es auch viele, die halt eine AJP PR7 und sowas hatten. Also auch so das ganze Spektrum, wo du genau wusstest, ja, an der und der Stelle, da im Wald, wo es so über die groben Felsen geht, natürlich geht es da besser mit einem leichteren Motorrad. Aber dann hatten wir auch wieder Asphaltattappen zwischendurch oder einfach nur so richtig schöne Schotterpisten auf der Asietta und da kannst du es halt fliegen lassen, auch mit einer GS oder mit sonst was. Also, und dann könntest du halt, haben wir jetzt in dem Fall nicht gemacht, aber du könntest halt auch auf Achse heimfahren.
Ja.
Und das finde ich halt, weiß ich nicht, mich reizt es mehr, als eine Sportenduro in den Bus zu packen und da runterzufahren. Also.
Ja, also da gibt's, das ist exakt die Parallele.
Ja.
So, die letzten Endes geht's ja auch um den Spaß an der Sache. Also sollte es gehen. Klar, wenn du irgendwie in so einem Cup fährst und dann nicht nur Gaststart vielleicht, sondern eine Saison, da weißt du natürlich, man kann das nicht tun ohne eine gewisse Ambition. Aber in dem Moment, wo ich meine da ein bisschen zurückgestellt habe und mir in Erinnerung gerufen habe, um was es eigentlich geht hier, nämlich um den Intensivtest dieses Motorrads, wurde es auch deutlich besser tatsächlich. Also das war dann tatsächlich so am Abend, des Samstagsabends nach dem Lauf, wo man dann auch noch gemütlich beisammen sitzt und so, da habe ich irgendwie da auch Frieden geschlossen. So, das war dann in Ordnung. Ja.
Das wäre auch eine ganz andere Geschichte gewesen, wenn du jetzt, ich sage jetzt mal, wenn es deine private RS gewesen wäre, die du nicht irgendwo abholst, dass es ein Pressebike ist und dieser ganze Produktionshintergrund, wenn du den nicht hast, hättest, dann wäre es ja auch eine ganz andere Nummer gewesen. Und dann hättest du vielleicht auch nochmal, dann hättest vielleicht das Podium gereicht oder keine Ahnung, weiß ich nicht.
Das hätte ich mir auch dann abschminken können, aber ich hätte es, hätte Fahrradkette, was sonst. Nee, da war das Niveau auch zu hoch tatsächlich, so muss man sagen. Mhm. Also das war nochmal ein anderes Niveau, als ich es am Slowakiering vor, das war ja auch schon dann länger zurück, vorgefunden habe. Also da tut sich auch noch was. Ja, sonntags früh gab es nochmal ein Training und ich war dann auch ein bisschen ausgeruht wieder tatsächlich. Also ich bin dann mal sehr früh ins Bett Samstagabends. So, du gehst dann auch auf dem Zahnfleisch irgendwann. Also, und das Rennen sonntags war insofern cool, als ich sich da endlich irgendwann so die Lockerheit gefunden habe. Auf einmal ist der Knoten geplatzt. Mhm. So. Und dann habe ich es endlich. Der entscheidende Punkt, fahrerisch, war für mich, ich habe mich nicht richtig getraut, das dann doch relativ schwere Motorrad schön in die Kurve reinlaufen zu lassen. So. Früh ans Gas, das war nie ein Problem für mich. Auch spät bremsen, okay, meinetwegen, aber Kurvenspeed, Kurveneingangsspeed, Kurvendurchfahrtsspeed, da hat es gefehlt. Und dann da hat es einfach Klick gemacht. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, oh krass, das bedeutet dann auch nochmal 1,5 Sekunden. Und das ist dann schon der Unterschied zwischen, ach, und naja, jetzt ist ja ganz in Ordnung. Mhm. So, ja. Mhm. Und habe mich dann da auch im Rennen voll verausgabt, schöne Positionskämpfe, Hammer, einfach da hat es so Klick gemacht. Ja geil, das ist es, dafür bist du hier. Und das wurde dann aber auch abgebrochen, da kam es nochmal zum Sturz und das hat mich dann final drin bestätigt, okay, passt. Mhm. So, ja, weil hätte ich sein können und nee, muss nicht sein. Mhm. So, und dann, hey komm, Sache rund. Und dann war die Geschichte ja aber eben noch nicht zu Ende. Dann habe ich das Motorrad wieder zurückbereift, auf Straßenreifen, habe die Spiegel drauf gemacht, habe das Kennzeichen wieder drauf geschraubt, habe meine Gepäckrolle gerollt und bin halt vorbei an der Siegerehrung in Most, wo also hinten so ein Podium steht und so wieder aufgerufen wird. Gibt es ja zig Klassen und zig Pokale werden da verteilt und da gibt es das Abschlussfoto in der Geschichte, ist dann auch das Bild, wie ich mit meiner gepackten RS mit Spiegeln und aber dem Teilnehmeraufkleber und meiner Startnummer, der 99 vorne auf dem Motorrad, quasi neben der Siegerehrung stehe und dann auf meinem Straßenmotorrad nach Hause fahre, während die anderen halt also ihre Rennmotorräder in den Bus stellen. Mhm. So, und da war es relativ spät, 17 Uhr Sonntag. Jetzt kann sich jeder ausrechnen, was das dann noch bedeutet am Sonntagabend. Also, falls es nicht klar geworden sein sollte, ich gehe zu dem Zeitpunkt schon lange auf dem Zahnfleisch. Also, das zweite Rennen, das Zurückbauen, dann willst du ja irgendwie auch noch duschen. Es war einfach, ich war im Eimer und dachte, jetzt fährst du nach Hause fahren, wie soll das gut gehen? So, ich war eigentlich gedanklich schon darauf eingestellt, Hotel irgendwo, weiß Gott wo. Mhm. Ich musste dienstags, das war sonntagsabends und ich wusste, ich muss montagsabends oder dienstags früh um 2 hatte ich einen Zug nach Frankfurt, wo ich dienstags früh um 6 Uhr den ersten Flug nach Barcelona nehme. Oh. Also ich hatte einen Anschlusstermin auch noch. Ja, also musste ich Meter machen. Ich bin dann da weggefahren und das war der krasseste Moment der ganzen Geschichte. Wenn du auf einem Motorrad, mit dem du eben gerade 3 Tage lang Positionskämpfe und um Zehntel gefightet hast, fährst du in Most durch so einen Tunnel und befindest dich dann im öffentlichen Straßenverkehr, ja? Und da musst du alles neu kalibrieren. Also das ist der komplette...
Musstest du dich kurz bei 170 mal kurz einbremsen?
Also das ist wirklich der komplette Matrix-Moment, wo du denkst, okay, wo bin ich hier gelandet? So, das muss eine Simulation sein, wo du dann an der Ampel stehst damit und wenn die auf grün springt, gibst du nicht Vollgas. So, ja. Aber andere Verkehrszeichen, Autos, warum fährt hier Auto? Achso, ich bin auf der Straße. Also das ist wirklich, das ist der komplette Realitätscheck. Aha. So. Und dann wollte ich ja nicht Autobahn fahren, weil ich war auch noch nie in der Tschechei groß unterwegs, ja. Und dachte, ich komme jetzt fest auf der Landstraße nach München. So, und habe das dann tatsächlich gemacht. Also bis auf wenige Kilometer bin ich dann, es gibt in dem BMW Spezial, und wir werden es auch in PS veröffentlichen natürlich, ursprünglich sollte es ja eine PS-Geschichte sein, gibt es eine grobe Route. Also ich bin dann auf der Landstraße an Pilsen vorbei, dann Richtung Regensburg zurück und bin da irgendwie in Scham hat mich der Bayerische Wald.
In Kam, pardon.
Da siehst du, wie gut ich mich da auskenne. In Kam hat mich der Bayerische Wald ausgespuckt. Und das waren nochmal geile Testkilometer. Ja, also ich bin da wirklich auf Landstraße zurück und auch wieder nicht die dicken Bundesstraßen, sondern ich wollte nochmal schön fahren. Kurvige Route. Ja. Und war dann ich habe aber auch Meter gemacht, muss ich klipp und klar sagen. Also ich war dann so um 8:45 abends in Kam. Hab mir da nochmal die letzte Stärkung reingedrückt. Hab sehr genossen, wie gut das Motorrad da funktioniert. Muss aber auch sagen, an dem Zeitpunkt hat mir dann echt der Arsch weh. Also nicht, weil die Sitzbank nicht bequem wäre, das ist sie, sondern weil ich einfach auch so viele Stunden am Stück im Einteiler, dafür sind die auch nicht gemacht. Ja. Und bin dann in Regensburg auf die Bahn und war dann abends um 11 oder so in München. Und musste dann ja auch noch meinen ganzen Video, also ich musste ja immer auch noch mich selber filmen und habe ja auch noch Fahraufnahmen von all dem gemacht. Ja, also das war dann wirklich, da wurde es dann schlussendlich zur Tortur, klipp und klar. Das war Tortur an der Stelle.
Ja gut, dann war es ja immerhin gar nicht so verkehrt, dass du dann auf die Indien umsteigen konntest, weil die ja mit Tempomat halbwegs...
Überhaupt nicht. Ja. Also überhaupt gar nicht, möchte ich mal an der Stelle ganz klar loswerden. Also erstmal noch, auf keinem anderen Motorrad wäre das überhaupt gegangen alles. Also wenn ich an der Stelle jetzt auf ein 1000er Superbike hätte ich es nicht mehr ertragen. So. Das wäre echt nicht mehr zu ertragen gewesen dann ab dem Punkt. Also in München habe ich dann noch meine Abschlussmoderation gemacht. Beim Nachtwächter tatsächlich. Und dann war es mir aber auch zu dumm, jetzt irgendwie in ein Hotel zu gehen. Es war dann 12 oder so, denke ich, oder 11:30, denke ich, komm, ist mir jetzt egal, ich fahre jetzt zurück nach Stuttgart. Und eins kann ich sagen, also nix gegen die Indien, aber das ist eigentlich überhaupt nicht bequem. Auf der Autobahn, weil du sitzt so irgendwie stockaufrecht, Beine nach vorne. Mir ist das Motorrad auch zu groß, ich muss mich dann noch nach vorne recken. Und also das hat mir dann final den Nagel gezogen. So. Also ich war dann in tief, ja, weiß nicht, 2:30 wird es gewesen sein, war ich in Stuttgart. Also Vollgas, ich bin 2 Stunden Vollgas durchgefahren, klar. Und war dann irgendwann da und war final im Eimer, also Intensivtest beendet, so Redakteur verschlissen. Aber es war, also jetzt so, es sind ja jetzt ein paar Wochen vergangen seitdem, ne? Und die Geschichte ist auch, glaube ich, also ungefähr die Hälfte dessen, was ich erlebt habe, konnte ich vielleicht rüberbringen, ich weiß es nicht. Also das ist so intensiv und so krass, das kannst du gar nicht vermitteln. So, nicht im Text. Ja. Deshalb war es mir auch ein Anliegen, jetzt nochmal hierher zu kommen. Also es war geil, es war intensiv, es war erkenntnisreich, es war auch nicht bitter, aber also ich musste mit mir selber schon auch hadern und alles dazwischen. So. Alle Töne dazwischen.
Also was ich mich jetzt so ein bisschen frage, weil es geht ja irgendwie alles. Also du kannst ja mit einer 125er ans Nordkap fahren oder mit einer Honda Monkey, die Hard Alpi, diese Geschichte, die wir auch schon hatten. Also so Sachen gehen ja irgendwie immer. Jetzt ist für mich so ein bisschen die Frage, also das Motorrad konnte jetzt zeigen, was damit geht.
Ich glaube, es ist gelungen, die Fähigkeiten dieses Motorrads aufzuzeigen. Ja.
Aber ist es darüber hinaus, ist das ein Fall, der tatsächlich irgendwie vorkommt, oder ist es eigentlich aus verschiedenen Gründen trotzdem komplett realitätsfern, dass du beim Boxer oder bei welcher Rennserie auch immer, dass du da nicht diese bewährte Praxis machst mit, du fährst halt im Transporter dahin und also hast ein dediziertes Rennstreckengerät und du hast ein dediziertes Straßenmotorrad.
Wenn du im Boxer Cup eine Saison fahren willst, wäre es eine ganz krasse Harakiri-Aktion, jedes Mal auf Achse anzureisen, weil manche, je nachdem wo du wohnst, manche Rennen sind ja viel weiter weg.
Ja.
Und du musst halt eben auf dem gleichen Motorrad zurückfahren und damit limitierst du dich halt auch in gewisser Weise. Und plus hat ja nicht jeder die Option, da so ein Care-Paket vorzufinden. Also was das angeht, ist es ein sehr kurioses Szenario. Aber, lass mich das noch den Gedanken zu Ende führen. Wenn du eine R1300R oder RS hast, übrigens das noch, also scheinbar die R kristallisiert sich als das vielleicht noch etwas sportlichere Modell wegen der Sitzposition. Mhm. Ich habe den Windschutz sehr genossen, aber die Sitzposition empfiehlt vielleicht eher die R. Wobei ich auf der Straße für das Sport-Touring, ich wollte ja Touring, fand ich die RS geeignet, dann muss ich sagen. Aber wenn du so ein Motorrad hast und du drüber nachdenkst, einen Gaststart im Boxer zu, Cup zu machen, absolut, go for it. Also fahr hin, mach das. Mach dir einen Rosso Corsa oder Super Corsa oder einen anderen Sport- oder Hypersportreifen eines großen, guten Herstellers drauf. Fahr da hin, mach deinen Gaststart, stell vielleicht irgendwann fest, oh, der Reifen, der wird auch verschlissen sein, bis ich dann zum Schluss zu Hause bin. Also achte da drauf. Aber das ist ja dann auch okay. Also das unbedingt. Das ist ein Szenario, das ich sehe. Oder du hast so ein Motorrad und willst einen Trackday fahren. Ja, fahr hin. Mhm. Das geht. Das geht voll. Das geht richtig gut. So, das ist ein fähiges, kompetentes, potentes Motorrad. Wenn du Rennfahrer bist, der Rennen fahren will und du dir jetzt die Frage stellst, soll ich mir neben mein Rennmotorrad noch eine Boxer-BMW stellen? Dann muss man nicht sagen, dass die Antwort eher nein ist.
Ich denke halt auch grundsätzlich, es wird doch niemand da draußen, der sportlich Motorrad fahren will, der Rennstreckengeschichten machen will. Also es sei denn, für dich kommt nur Boxer in Frage.
Und dann bist du ja sowieso wahrscheinlich schon Teilnehmer im Boxercup.
Ja, und dann hast du wahrscheinlich dann kaufst du dir wahrscheinlich einen Sportboxer oder keine Ahnung was.
Naja, also das ist jetzt die Frage. Mhm. Also welches Motorrad ist im Boxercup gerade, also um das nochmal aufzugreifen, ja, wenn du boxernah und Rennfahrer bist, bist du sowieso schon im Boxercup. Mhm. Also diese Klientel ist schon da und die gibt's und das ist auch cool. Das sind auch halt geile Leute und es macht auch Spaß. Es sind halt spezielle Motorräder auf der Rennstrecke, das ist auch klar. Dann ist immer die Frage, welcher Boxer ist denn jetzt gerade der Beste? Mhm. Die Wilbers 90s, meine Einschätzung, sind noch gut auf den Handlingkursen, weil die leicht sind. Mhm. Die HP2 ist auch immer noch gut, natürlich leistungsmäßig jetzt von der R1300 übertrumpft im Serienzustand. Mhm. Jetzt soll es Leute geben, die mit so einer HP2 dann zum Tuner gehen, munkelt man, ist also auch eine Option. Die HP2 ist halt mehr Rennmotorrad als eine R1300 RS, das ist, aber sie hat halt den Telelever vorne mit allen Vor- und Nachteilen. Mhm. Ja? Also fährt auch noch mal anders und ist aber von der Ergonomie her und von dem, was es ist, natürlich mehr Rennmotorrad als so ein Straßenmotorrad. Jetzt hast du aber auch noch die andere Klientel, die hingeht und die sagt, ich nehme die R1300R oder RS aufgrund ihres potenten aktuellen Motors und einfach der Tatsache, dass sie hochmodern ist und baue die jetzt schon auf Racing um.
Ja.
Fahr dann halt nicht mehr auf der Straße damit.
Wir hatten ja auch eine Geschichte, also ihr hattet sie eigentlich in PS, glaube ich, zuerst. Ich glaube, aus Kroatien waren die. Die haben doch eine R1250R.
Richtig, mit einer M1000.
Mit einer M1000RR Verkleidung.
Genau, ja, das war auch ein scharfes Ding. Mhm. Also, da ist alles denkbar und sinnvoll. Ich war mit dem komplett serienmäßigen Straßenmotorrad jetzt nicht überlegen, aber mindestens auf Augenhöhe, sage ich mal.
Apropos Auge und das mit einem mit eineinhalb Augen.
Das Auge war übrigens nicht blau, aber mit einem blauen bin ich davongekommen. Könnte man da, ach Mann, dass ich mir den habe entgehen lassen. Ja. Ja, also ich dachte hinten raus, der Geschichte fehlt ein griffiger Abschlusssatz. Danke dafür.
Ja.
Ja.
Ist es im PS schon durch oder?
Ich habe es jetzt gerade in der nächsten PS im Heftplan und ich werde es vielleicht nochmal, was die Bildauswahl angeht, ein bisschen.
Na, dann kannst du es ja vielleicht
aber
noch
tatsächlich. Den könnte man noch nachliefern.
Okay.
Doch.
Eine Frage habe ich mir dann doch. In meinem großen Skript, eine Frage stand da doch noch drin. Gibt's jetzt so, fällt dir spontan ein Motorrad ein, wo du dir eine ähnliche Eignung vorstellen könntest? Also das beides ähnlich gut vereint.
Gute Frage.
Müsste man, ja, ist jetzt wahrscheinlich schwierig so
also
spontan.
In dieser, ja, das ist auch immer ein bisschen eine Geschmacksfrage. Also, wenn ich versuche, jetzt mal mit einer möglichst objektiven Brille darauf zu gucken, Sporttourer, ein Motorrad, das Sportlichkeit und Touring, also im Grunde alles, was Straße ist, möglichst breit abbildet, auf dem Niveau, auf der Höhe, auch in dem Segment, also in diesem Premium-Grad in Anführungszeichen, also wie viel Leistung, wie viel Ausstattung, wie viel Kosten, nicht zu vergessen, dann sage ich momentan, eher nein. Wobei, Achtung, Kawasaki Ninja H2 SXSE spielt auch in dieser, spielt ja eigentlich sogar noch eine Liga drüber, ist auch ein extrem komplettes Motorrad. Mhm. Ja, aber also ist natürlich auch wild mit dem Kompressor. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Murks, die ist gerade noch im, die ist aktuell, das ist ein aktuelles Modell im Programm. Im Zweifel bitte aus dem Off korrigieren. Ich meine, die ist aktuell, ja. Also die schlägt in die Kerbe.
Ich schau mal kurz nach, wenn ich hier schon ausnahmsweise.
Die schlägt in die Kerbe, definitiv.
Ja.
Und eine Klasse darunter, aber auch nicht ganz nicht aktuell, ist die, das, was die Ducati Supersport und Supersport S war, ist aber eine Klasse drunter.
Mhm.
Die 118 oder 113 PS Supersport S ging in eine ganz ähnliche Richtung. Mehr Sportlichkeit im Sinne von leichter, auf der Landstraße handlicher, auf der Rennstrecke zwar weniger leistungsstark, aber ähnlich potent im Sinne von Elektronik, im Sinne von Bremse, im Sinne von Sitzposition auch. Also ist einfach ein kleineres, weniger großes, weniger ausladendes Motorrad, aber schlug in die gleiche Kerbe, war dafür nicht ganz so viel Tourer, also bisschen weniger, deutlich weniger Windschutz, kleinerer Tank, keine besondere Zwei-Personen-Eignung, die Gepäcklösung auch eher so eine Ein-Personen-Plus, also ich sag mal, Solo, als Solo-Motorrad sehe ich da die alte Supersport S mit deutlich größeren Einschränkungen, dann die aktuelle Panigale, die ja jetzt wieder. Also die neue aktuelle Panigale sitzt ja irgendwie zwischen der alten Panigale und der Supersport S. Aber die ist auch in der Panigale steckt mit einer Gepäcklösung auch ein Sporttourer irgendwo. Ein sehr sportlicher Sporttourer. Dann die Kawasaki, muss man nennen. Ninja, was haben wir da jetzt? 1100?
Ja, 1100. Ja. Ich sehe es hier gerade übrigens, die H2 SX in diversen Varianten gibt es.
Genau,
noch.
Also die wäre da zu nennen. Die ist natürlich auch sehr komplett. Die ist
sportliches Fahrvergnügen der Extraklasse.
Die ist vielleicht, da hast Steht du dann hier. Halt gleich 200 PS, also das ist dann auch schon richtig viel. So. Und dieses, also was der Cover vielleicht abgeht, das Bärige der BMW, was sie auf der Landstraße auch zu so einem Genussmotorrad macht, das geht der Cover, denke ich, so ein bisschen ab. Dafür hast du halt einen krassen Kompressormotor, also da brauchen wir nichts sagen. Dann die Ninja 1100, tolles Motorrad, kannst du auch Trackday fahren, denke ich. Und auch ein hervorragendes Landstraßensportmotorrad. Also ja, die sehe ich da. Nach Punkten haben wir da die BMW meistens vorne, weil die so krass viel Ausstattung hat. Und aber durchaus auch ein Ding, jetzt hast du halt bei der Kawa gäbe es halt keinen Cup, wo du damit fahren könntest. Ja. Aber du könntest damit zu einem Renntraining fahren und sagen, oh hey, das ist auch top.
Ja, ja. Es ist schon eine spezielle Konstellation, aber dann gibt es ja doch so ein, zwei, drei, die so in die ähnliche Richtung
genau,
gehen.
Genau, aber die gehen alle einen ganz unterschiedlichen Weg. Also die haben alle unterschiedliche Motorenkonzepte, unterschiedliche Ausrichtungen. Es ist im Grunde das, was früher die VFR war. Die Honda VFR. Dieser Gedanke fortgeführt. Und da halte ich die BMW aber unterm Strich für die ausentwickelste, kompletteste, die ja auch eben auf diese, das hängt halt damit zusammen, dass diese auf diese lange Historie zurückblickt. Also du merkst halt einfach, gerade in diesem Tourenaspekt und diesem Landstraßenfahraspekt, wie komplett und wie fertig dieses Motorrad ist. Ja? Und das kommt von einem, der weder BMW noch Boxer-Fan ist. Ja. Puh, da habe ich mich jetzt aber ganz schön in Rage gefaselt, was? Nein, es war groß, also es war auch, das Erlebnis war wirklich, diese Heimfahrt war auch wirklich nochmal, mir tat der Arsch so weh, es war so schlimm, es war wirklich eine Tortur zum Schluss und trotzdem war es einfach so ein Ding, wo ich sage, hey, das im Nachhinein jetzt hat man machen müssen.
Ja.
Muss das sein. So.
Okay. Ja, dann.
Nochmal übrigens, weil ich vorhin seinen Namen gerade nicht präsent hatte. Danke nicht nur an den Alex Zimulung, sondern auch den Phil Ludwig, der im Boxercup und mit dem BMW Boxersport-Thema
Phil Kraftstoffschmiede.
Genau, also der hat da auch einen großen Anteil gehabt. Potti aus dem Boxercup. Es haben eine Menge Leute da vieles möglich gemacht und denen nochmal an dieser Stelle danke. Also, ja.
Ja, ja, danke, dass du die Geschichte mitgebracht hast und spontan noch ins BMW-Spezial reingeschoben hast. Das
ich komme ja groß raus jetzt auf den Titel hier.
Ja, ja. Ja, und wenn ihr da draußen jetzt neugierig geworden seid und wie gesagt auch ein paar dieser Bilder sehen wollt, dann holt euch das Motorrad BMW Spezial 2 2026. Das erscheint am 10. September schon. Quasi, wenn die Folge erscheint, dann gestern.
Genau.
Oder in PS-Ausgabe 11 2026.
Genau, das Heft im Oktober.
Ja. So, ja. Jetzt haben wir lange genug, glaube ich, geredet.
Amen.
Danke fürs Zuhören.
Danke.
Und bis zur nächsten Folge.
Tschüss.
Ciao.